Deutschlandfunk. Der Tag.
Irgendwie weiß man gerade gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll in der Ukraine. So viel auf einmal, so viel Zerstörung, so viel Leid. Zumal die lange befürchtete Großoffensive im Osten nun begonnen hat. Die Schlacht um den Donbass oder auch die Hölle. So bezeichnet das der Gouverneur der Region Luhansk jetzt auf Facebook. Eine echte humanitäre Katastrophe mit vielen Toten, mit vielen Verletzten, mit Städten, die ohne Wasser und Strom sind. Die Medikamente werden knapp, hören wir. Und Millionen Menschen sind auf der Flucht vor diesen willkürlichen Bombenangriffen Russlands. Willkürlich. So deutlich hat das jetzt die EU benannt. Also russische Angriffe, die das Ziel haben, zivile Infrastruktur zu zerstören, ziviles Leben zu zerstören. Großes Leid, besonders für die Kleinsten. Ukrainische Kinder wie die 9-jährige Albina.
Wenn ich nachts aufwache, habe ich auf einmal Angst. Vor allem, wenn ich zum Klo muss, allein. Aber wenn ich dann wieder im Zimmer bei Mama bin und sehe, dass sie bei mir ist, dann habe ich keine Angst mehr.
Albina aus Mariupol ist das. Mehr von ihr und von der Situation der Kinder im Krieg in der Ukraine hören wir gleich von einer Kollegin vor Ort. Und dann geht es hier noch um einen Hashtag, der über die Feiertage durchs Netz gegangen ist. Linke MeToo. Und das, muss man sagen, ist bei weitem noch nicht mal das einzige Problem, an dem die Partei gerade zu knacken hat. Der Tag am 19. April 2022. Sarah Zerbak hier. Hi. Die Dimension ist rational eigentlich kaum vorstellbar. Und das selbst für erfahrene Expertinnen und Experten von UNICEF und anderen Hilfsorganisationen. Fast 2/3 aller ukrainischen Kinder ist aktuell auf der Flucht. Im Land selbst oder ins Ausland geflohen. Fast 2/3 also von etwa 7,5 Millionen Kindern. Und das nach nur wenigen Wochen Krieg. So in ständiger Angst zu sein, umgeben von Gewalt, entwurzelt, das ist ja eine Extremsituation, die schon für Erwachsene sehr schwer auszuhalten ist. Sich vorzustellen, was das für Kinder bedeutet, die davon dann ihr Leben lang geprägt werden, umso schwieriger. Meine Kollegin Silke Dietrich ist eigentlich Südasien-Korrespondentin und hat ihre Homebase in Neu-Delhi. Aber gute Reporterinnen werden in der Ukraine gebraucht und aktuell ist sie jetzt in Dnipro. Hallo Silke, grüß dich.
Hi.
Die 9-jährige Albina, wir haben die gerade schon kurz gehört, die hast du ja in einem Flüchtlingsheim dort kennengelernt. Das sind so ungefähr 250 Kilometer von ihrer Heimat Mariupol entfernt. Wie hast du denn dieses kleine Mädchen dort erlebt?
Eigentlich ganz aufgeweckt, ehrlich gesagt. Also ich war ganz überrascht. Sie saß mit mir an dem Tisch, noch mit vielen anderen Kindern drumherum. Und ich fand es so erfrischend. Ehrlich gesagt, wie sie Sachen erzählt hat, wie sie das wahrgenommen hat. Ich habe jetzt nicht explizit nach Bomben gefragt und wie es ihr dann da ging, sondern versucht dann so Sachen zu fragen, wie die Autofahrt war oder was sie dann für Sachen eingepackt hat. Und die hat aber selber so schöne Heldengeschichten von sich selber erzählt. Der Stiefvater, der daneben saß, der hatte das auch nochmal gesagt, dass die wirklich bewundernswert war, gerade auf der Flucht, dass sie sich immer so aus dem Fenster rausgeklettert sei dann irgendwie an jedem Checkpoint, obwohl das russische Soldaten waren, die Hände nach oben gehalten hat. Und das hat sie auch ganz stolz erzählt, mir nochmal gegenüber, dass sie das super gemanagt hätte. Und ich fand die einfach tough. Also das war gar nicht, dass die jetzt völlig traumatisiert da saß, sondern sie war echt stolz, wie sie das alles so geregelt hatte.
Mhm. Ja, aber da gibt es ja auch, und das wirst du ja auch erlebt haben, auch ganz andere Kinder, von denen man ja teilweise auch jetzt schon aus den Berichtsgebieten eben gehört hat, aus den Kriegsgebieten, die dann zum Beispiel verstummen und auch wirklich traumatisiert wirken. Das wirst du auch erlebt haben, ne?
Ja, es liegt natürlich auch viel mit an den Eltern und vor allen Dingen, glaube ich, aber wirklich daran, was die erlebt haben. Also ich bin auch auf verschiedene Mütter zugegangen, die aus Mariupol kamen. Da habe ich mich schon fast geärgert, dass ich überhaupt auf die zugegangen bin. Da hatte ich noch nicht mal das Mikrofon an. Das war für die einfach viel zu viel. Also da haben sich die Augen sofort mit Tränen gefüllt. Die haben sofort angefangen zu zittern am ganzen Leib. Und da dachte ich auch, okay, das war jetzt viel zu frisch, noch mit denen darüber zu reden. Man weiß es einfach nie, weil andere, so wie der Stiefvater von Albina zum Beispiel, der hat ohne Punkt und Komma geredet. Der war dann natürlich auch, das ist ja auch ein Zeichen von Traumatisierung, aber für den war es, glaube ich, ganz gut, einfach mal alles zu erzählen. Die erzählen dann sehr detailreich, aber er konnte wenigstens mal diese ganze Angst beschreiben, die sie auf der Flucht hatten, was sie da alles haben sehen müssen. Aber das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Und gerade aus Mariupol kommen tatsächlich noch viele Menschen, die ja entweder verstummt sind oder einfach noch nicht reden können, in der Tat. Also ich habe hier auch mit einer Psychologin geredet, die meinte, es sei wirklich ganz unterschiedlich. Manchmal hätte sie sogar das Gefühl, dass gerade die Menschen, die aus Mariupol kommen, fast noch lebendiger seien, weil die in den letzten Tagen und Wochen so kurz vorm Tod standen, dass die jetzt dann, wenn die Kinder auf einmal wieder spielen sehen, auch wieder anfangen können zu lachen, aber viele Eltern tatsächlich auch dastehen und erstmal bitterlich weinen, wenn die sehen, dass die Kinder wieder in so einer sicheren Umgebung sind und einfach mit anderen Kindern dann wieder mit den Schlümpfen spielen zum Beispiel.
Ach ja, du sagst es, das stelle ich mir auch ganz schwierig vor, weil es kommt so sehr natürlich auf das, was sie erlebt haben, aber eben auch auf die Eltern an, und gleichzeitig sind die Eltern ja ähnlichen Ängsten oder zumindest in selben Situationen ausgesetzt. Ja. Also es ist gar nicht einfach, dann auch so für die Kinder stark zu sein, da zu sein, könnte ich mir vorstellen. Was hast du denn da erlebt? Wie wird versucht, den Kindern diese schlimme Kriegssituation irgendwo begreiflich zu machen? Verstehen die das? Was kriegen die so mit?
Unglaublich unterschiedlicher Umgang damit. Also ich habe einen Vater getroffen, der hat zwei Söhne, die sind 4 und 6. Das war noch in der Nähe von Kiew, in einem Vorort, der auch komplett beschossen wurde und die auch eine sehr harte Flucht hinter sich hatten. Und er meinte, die Kinder wissen bis heute nicht, dass wirklich Krieg ist in der Ukraine. Der hat ein Spiel mit denen gemacht. Der hat gesagt, das ist ein Trainingseinsatz der russischen Armee und egal, was wir gerade tun, das ist alles Teil des Trainings. Die mussten ganz oft runter in den Bunker, und dann hat er gesagt, ja, das sieht jetzt so aus, als würde es ernster werden, aber auch das ist Teil unseres Trainingslagers hier und des ganzen Drumherums. Die sind jetzt mittlerweile im Westen der Ukraine, auch da gibt es ja Raketenbeschuss, aber es ist nicht so heftig, wie das in den Vororten von Kiew war. Und er sagt zu mir, er bleibt im Moment noch dabei. Er ist der Einzige, der jetzt in der Umgebung von Kiew geblieben ist. Die Mutter und die beiden Kinder sind raus, und er will bei diesem Thema bleiben und sagen, es ist im Moment alles noch ein Spiel und ein Trainingseinsatz. Dann gibt es natürlich Kinder, die so viel mit angesehen haben, die das dann auch nicht mehr glauben können. Aber viele reden gar nicht direkt darüber. Ich habe hier mit Psychologen gesprochen, und die meinten, am allerschlimmsten ist es natürlich entweder für Eltern, die gesehen haben, dass ihre Kinder gestorben sind, oder umgekehrt, gerade Kinder, und die sind natürlich extrem stumm, die sehen mussten, dass Freunde, Verwandte oder sogar die Eltern umgekommen sind.
Ja, ganz, ganz schlimmes Leid, was sie täglich sehen, von dem sie umgeben sind. Und ja, noch viel, viel schrecklicher sind natürlich die ganzen Fälle von Gewalt an Kindern, von denen wir hören, sexuelle Gewalt auch, Vergewaltigungsfälle auch gegen Kinder. Was wird denn in der Ukraine getan, um Kinder zu schützen und auch um die Verantwortlichen nicht davon kommen zu lassen? Wie ist das in dieser Kriegssituation überhaupt denkbar?
Das ist wahnsinnig schwierig. Also ich habe es bislang auch noch mit keinem gesprochen, direkt mit einem Opfer. Ich höre es von vielen, die dann sagen, dass diese Vergewaltigungen stattgefunden haben. Es gibt wirklich in jedem Hilfszentrum, in jedem Flüchtlingslager rund um die Uhr psychologische Betreuung. Aber das nachzuverfolgen, wenn mutmaßlich russische Soldaten Kinder oder Mädchen oder Frauen vergewaltigt haben, ich glaube, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, das irgendwie strafrechtlich nachzuverfolgen.
Und sowieso mit Zahlen auch, um das Ganze sozusagen greifbar zu machen, ist es auch schwierig im Krieg. Aber das UN-Kinderhilfswerk hat es mal versucht und schon in der vergangenen Woche allerdings von mindestens 142 Kindern gesprochen, die im Krieg getötet wurden. Die ukrainische Regierung spricht da sogar von Dutzenden mehr. Und dann gibt es noch eine ganz andere erschreckende Zahl. 121.000 Kinder sollen nach ukrainischen Angaben nach Russland gebracht worden sein, habe ich jetzt gelesen. Was weiß man denn darüber, was aus denen geworden ist?
Relativ wenig. Also ich spreche auch mit vielen, die sich darum kümmern. Also ich bin im Kontakt mit einer Hilfsorganisation, die vorher auch sich viel um Jugendliche gekümmert hat. Und ausgerechnet diese Jugendlichen aus Mariupol sind mit ihren Familien nach Russland deportiert worden. Das ist unglaublich schwer, mit denen Kontakt zu halten, weil die dann zum Teil ihre SIM-Karten nicht mehr haben, weil es schwierig ist, für die zu kommunizieren. Es gibt Versuche von Leuten, die dann wieder rauszuholen, aber das ist unglaublich schwierig. Also da werden auch ganze Familien entzweit, wenn der Vater in dem Moment gerade nicht da war, dass zum Beispiel die Mutter mit den Kindern einfach nach Russland gebracht wurde und selbst die schaffen es gerade nicht, wieder zueinander zu finden. Also das, ich habe es selber jetzt so noch nicht erlebt, aber mir erzählen viele Leute davon, dass das der Fall sei.
Diese auseinandergerissenen Familien, da hat sich mir auch eingebrannt, diese Bilder von Kindern im Netz, denen die Eltern ihre Adressen bzw. die Adressen von Verwandten im Ausland auch teilweise mit Edding auf den Körper geschrieben haben, damit die sich wiederfinden. Also Familiensuche, Familienzusammenführung, auch ein ganz schwieriges Thema.
Auf jeden Fall. Also ich finde überhaupt, dass Kinder hier wirklich eine tapfere und große Rolle spielen. Also ganz oft werden, wenn die auf der Flucht sind, werden natürlich gerade die Mütter und die Kinder nach vorne gesetzt, damit die russischen Soldaten sehen, dass da keine Soldaten drin sind, sondern tatsächlich Zivilisten. Oder wie ich eben von Albina erzählt habe, die dann sich da aus dem Fenster hängt und die Arme hochhält. Ich habe ganz viele Autos gesehen, wo auf Russisch stand Kind, 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 damit klar war, dass in diesem Auto eben keine Soldaten sind und dass es nicht zum Angriffsziel wird. Und dennoch haben wir ja auch gesehen, dass selbst auf eine Geburtsstation in Mariupol in einem Krankenhaus dann Angriffe stattgefunden haben. Es trifft wirklich jeden hier in der Ukraine. Das heißt, aus der ukrainischen Regierung auch im Moment in der letzten Nacht alleine hat es mehr als 1200 Angriffe gegeben im ganzen Land. Und es gibt keinen Ort, wo man wirklich abends so ins Bett gehen kann und sagen kann, okay, wir sind hier alle sicher, meine Familie ist sicher, meinen Kindern geht's gut und wir wachen alle morgen wieder auf. Das ist im Moment nicht der Fall.
Jetzt muss man ja sagen, Silke, du bist durchaus kriegserfahren, also als Reporterin in Krisen- und Kriegsgebieten. Zu deinem Berichtsgebiet gehört ja auch Afghanistan zum Beispiel. Wie schaffst du das denn, über diese Schrecken zu berichten, jetzt auch ganz nah dran zu sein und da irgendwo auch die Balance zu halten zwischen irgendwo ja auch Empathie und gleichzeitig das aber auch nicht zu nah an sich rankommen zu lassen?
Ich glaube, im Moment funktioniert das noch ganz gut, weil wir wahnsinnig viel arbeiten, wirklich rund um die Uhr, um dann Berichte zu machen, damit die dann eben auch nach Deutschland kommen. Dann erzähle ich, so wie jetzt hier im Podcast, natürlich auch in vielen Berichten darüber oder in anderen Talks. Wir haben ein richtig gutes Team hier. Ich bin noch mit den Fernsehkollegen zusammen. Dann sitzen wir zusammen beim Frühstück und wenn wirklich heftige Momente waren, reden wir darüber und klar, also manchmal habe ich so ein bisschen tatsächlich Angst, dass es schwer wird mit der Objektivität, weil wir so viele tolle, starke Protagonistinnen und Protagonisten hier treffen. Und ich habe es noch nie so erlebt wie jetzt hier, dass fast jedes Interview damit endet, dass wir uns erstmal herzlich umarmen.
Hashtag MeToo. Angefangen in Hollywood, inzwischen längst als Bewegung, als Aufschrei, auch in Deutschland angekommen. Durch alle Branchen hinweg, auch in der Politik. Wir erinnern uns an MeToo im Bundestag zum Beispiel. Wenn auch da nicht immer mit nachhaltigen Konsequenzen, muss man sagen. Und jetzt gibt's also den Hashtag linke MeToo, angestoßen von einer Spiegelrecherche am Osterwochenende. Und da geht es um ähnliche Vorwürfe, um sexualisierte Gewalt, um Belästigung bis hin zur Vergewaltigung. So lauten die Vorwürfe, vor allem innerhalb der hessischen Linken. Aber inzwischen haben sich auch Menschen aus mehreren Landesverbänden in ganz Deutschland gemeldet. Johannes Kuhn hat als Hauptstadtkorrespondent für uns die Partei Die Linke besonders im Blick. Das teilen die KollegInnen sich dort ja so ein bisschen auf. Johannes, das klingt ja jetzt inzwischen nicht mehr so, als könnte man da von dem berühmten Einzelfall sprechen, oder?
Ja, die Dimension, um die es am Ende geht, ist im Moment schwer auszumachen. Also die Linke hat 60.000 Mitglieder. Der Spiegel spricht von 10 Männern und Frauen, die Vorwürfe erheben. Die Linksjugend Solid spricht von 2 Dutzend Weitermeldungen, die sie inzwischen bekommen haben. die Dunkelziffer liegt dabei sowas immer höher. Und es ist ja auch immer so eine Frage, wie die Partei darauf reagiert, ob es Ansprechpartner dafür gibt und Stellen, an die man sich wenden kann. Darauf kommen wir vielleicht gleich noch. Man muss aber auch ein bisschen im Kontext sehen, nämlich Die Linke ist eine feministische Partei. Der Frauenanteil ist nach den Grünen der höchste. Es ist eine junge Partei. Entsprechend gilt es eben auch für den jungen Teil der Partei, der da eine klare Linie sehen will bei MeToo. Und das ist einfach ein wichtiger Schritt, zu sagen, okay, wir sind eine Partei, die unsere Werte lebt und wir müssen auch damit umgehen. Ja, man will da klare Linien und keine Form von Männer können sich da etwas herausnehmen. Also insofern geht es wirklich um die Werte der Partei, um die Grundwerte der Partei.
Mhm. Nur kurz so als Zwischenfrage. Also da geht es auch tatsächlich, wenn du jetzt sagst, feministische Partei, bei diesen Vorwürfen, die jetzt gerade eben an die Öffentlichkeit gegangen sind, geht es auch immer um die Konstellation, eine Frau beschuldigt einen Mann dieser sexualisierten Gewalt?
Na, es nicht nur. Es gibt auch ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter, wird von einem jungen Mann, der hat gegen ihn Vorwürfe erhoben, wobei da die zwei Mitarbeiter wohl mit im Raum waren und versichert haben, dass an diesen Vorwürfen nichts dran ist. Bei diesen ganzen Vorwürfen muss man auch sagen, es sind viele Dinge noch in der Schwebe. Teilweise laufen da auch Gerichtsverfahren etc., Anzeigen gegenseitige. Also es ist sehr komplex, die ganze Gemengelage.
Verstehe. Und besonders brisant ist dabei ja auch so der Kern des Spiegelartikels, den wir eben über das Wochenende haben lesen können. Da soll ja unter anderem eine damals Minderjährige betroffen gewesen sein und die beschuldigt nun auch noch brisanterweise den ehemaligen Lebensgefährten der heutigen Bundesvorsitzenden der Partei, Janine Wiesler. Was sagt die denn dazu?
Ja, vielleicht ein bisschen Kontext dazu. Also de facto hat Janine Wiesler, damals Fraktionsvorsitzende in Hessen, eine Beziehung zu einem Fraktionsmitarbeiter geführt. Ich habe nochmal nachgefragt, die war jetzt nicht dienstlich vorgesetzt, sondern ist dann der parlamentarische Geschäftsführer, aber zum Mitarbeiter. Und in dieser Beziehung hat sich im Frühsommer 2018 die damals Minderjährige, 17, wahrscheinlich damals vielleicht sogar schon 18-Jährige, gemeldet, dass sie eine Affäre mit dem Partner von Janine Wiesler hat. Im Spiegel ist es so beschrieben, als habe er sich da auch ein bisschen so als Förderer aufgespielt und sie sozusagen rumgekriegt, in Anführungszeichen. Ja, und laut Wisslers Darstellung hat er behauptet, die Beziehung sei vorbei, aber ein paar Monate später meldet sich die Frau wieder, die 17-Jährige, in einer E-Mail mit einem Screenshot, mit einer Nachricht, wo er sagt, das war so romantisch, bei dir auf den Balkon einzusteigen. Heute sagt diese 17-Jährige, dieser Mann, das war wohl damals auch so eine Art On-and-Off-Beziehung, war auf meinem Balkon. Dann habe ich eigentlich gegen meinen Willen nachgegeben und später Sex mit ihm gehabt. Und eigentlich hätten bei Wiesler doch die Alarmglocken schrillen müssen, wenn ich ihr sowas schreibe wie, hey, dein Freund steht bei mir auf dem Balkon. Wiesler sagt davon, dass irgendwas unfreiwillig gewesen sein soll. Sexuell habe ich nichts mitbekommen. Man hat danach auch telefoniert. Es gab keinen Hilferuf. Sie hat sich danach auch von ihrem Partner, den damaligen, getrennt. Und Janine Wiesler sagt auch, ich habe erst von dem MeToo-Aspekt dieses Ganzen, dem missbräuchlichen Aspekt, von dem Ganzen im Ende letzten Jahres erfahren und gleich an die Partei weitergeleitet und mit dem Hinweis, dass es da eine Tangente zu mir gibt. Also es ist sehr komplex. Der Mann selber streitet auch alles ab, will auch seine Sicht der Dinge veröffentlichen. Ja, es geht eben so ein bisschen darum, hat Janine Wiesler ihren Partner womöglich gedeckt damals und ist deswegen den Vorwürfen nicht nachgegangen? Gab es diese Vorwürfe damals überhaupt in dieser Form? Ein Aspekt ist zum Beispiel, dass die ehemalige 17-Jährige, wie ich sie mal nennen möchte, und der Mann noch bis 2019 zusammen waren und die ganzen Vorwürfe erst danach aufkamen. Also es ist sehr diffizil und für die Linke natürlich wahnsinnig problematisch.
Absolut. Und wir beide können das an der Stelle natürlich jetzt auch nicht aufklären, ne? Das wird Teil der Aufarbeitung sein. Aber bei Vorwürfen wie diesen, da ist es ja auch immer ganz wichtig zu schauen, gibt es da Strukturen vielleicht sogar, die das begünstigen? Du sprichst gerade von einem vermeintlichen Förderer. Also dieser Machtmissbrauch, der es ja dann wäre. Wie sieht es da aus bei der Linken?
Auf der einen Seite gibt es kein unabhängiges Gremium, das solchen Vorwürfen nachgehen könnte. Und dann, dass ich mich wenden könnte. Es gibt eine Vertrauensgruppe auf Bundesebene, das sind 5 Leute aus dem Vorstand. Aber wenn das 5 Leute aus dem Vorstand sind, beeinflusst das natürlich, wenn ich mich als Opfer melde. Dann stelle ich mir natürlich die Fragen, wer sind diese Leute? Haben die meine Interessen und die Aufklärung im Sinn? Oder geht es ihnen um die Partei? Und das ist also nicht so professionell, wie es sein könnte. Mhm. Und Unprofessionalität ist eben bei der Linken immer so ein anderer Punkt. Die Partei ist sehr anstrengend, weil es sehr, ja, sag ich mal, sehr zwischenmenschlich emotional zugeht und man eben die Werte, die man verkörpern möchte, im Umgang miteinander nicht verkörpert. Mhm. Stichwort Solidarität zum Beispiel. Schreibt sich ja die Linke auf die Fahnen. Untereinander gibt es, glaube ich, wenige Parteien, die derart öffentlich ihre Meinungsunterschiede austragen.
Das kriegt man sogar mit, wenn man nicht Hauptstadtkorrespondent ist.
Und genau. Und als Partei Hauptstadt. Des Feminismus sagt man jetzt eben, ist offenbar trotzdem so, dass eben Sexismus bis hin zu Übergriffen und diesem Klassiker Mittelalter Mann nutzt junge Frau aus, bis hin zu eben Nötigungs- oder Vergewaltigungsvorwürfen geben könnte oder womöglich gegeben hat. Kurzer Exkurs, es gab beim Parteitag der Linken in Thüringen, der Landeslinken, am 2020 ein Frauenplenum, da haben nur Frauen diskutiert. Und danach haben sie den Männern erzählt, was für Erfahrungen sie so gemacht haben in der Partei. Und da kam einiges ans Licht, nämlich dieser Alltagssexismus, dieses Verniedlichende, wenn es um junge Frauen geht, unerwünschte Berührungen und so weiter. Und dass man jetzt 2 Jahre später dasteht vor so einem Skandal, das ist natürlich für die Partei in dem Sinne auch ein Armutszeugnis, weil es hat eben schon Hinweise darauf gegeben, dass es da sehr, sehr viel aufzuarbeiten gibt.
Ja, das, was ich jetzt so gelesen habe als Reaktion auch aus der Bundespartei, ist ja dieses, okay, das ist ein gesellschaftliches Problem, hört man ja dann ganz oft bei solchen Vorfällen und Vorwürfen und wir arbeiten das auf. Darauf kommt es ja jetzt auch tatsächlich an. Also wenn die Vorwürfe nun mal jetzt in der Öffentlichkeit sind, wir wissen nicht, wie lange sie existieren, wie lange das schon schwelt, aber es kommt jetzt auf die Aufarbeitung an. Wie will die Partei das denn angehen? Gibt es da schon erste Hinweise drauf?
Naja, morgen Abend tagt der Parteivorstand. Da wird man dann wahrscheinlich einen unabhängigen Expertenrat einberufen, der die Fälle untersucht und auch ansprechbar sein soll. Ja, und das ist ja eine Forderung der Linksjugend, auch wenn das natürlich Geld kosten wird, wenn es nicht mehr mit sich intern macht sozusagen. Und auf Länderebene wird man sicherlich dann anregen oder in die Wege leiten, dass man sich da ähnlich aufstellt, wobei da nicht ganz so viel Geld da ist. Ja, und man wird sicherlich über Verhaltenskodexe etc. reden. Kommt so ein bisschen drauf an, ich glaube, die Linksjugend soll auch eingeladen sein, ob die dann dabei sein werden, wie da der Input aufgenommen wird. Denn die fordern tatsächlich den Rücktritt aller Täter und Mitwisser, also de facto auch von Janine Wissler. Ich rechne jetzt nicht damit, dass das passiert, aber ich rechne auch nicht damit, dass sich die Linksjugend damit zufrieden geben wird, so wie die Partei das angeht. Denn das hat man schon in den letzten Tagen deutlich rausgehört, dass man da eher Vertuschung, Beharrungskräfte am Werk sieht. Ja, und man hat natürlich auch dann in diesem MeToo-Kontext die Diskussion, die es in anderen Fällen auch gibt, nämlich dieser Vorwurf, dass man zum Beispiel mit der Unschuldsvermutung de facto Täterschutz betreibt, das Ganze mit Kritik an patriarchalen Verhältnissen in der Partei verbindet etc. Ja, und das Tabula Rasa, was sich da die Linksjugend wünscht, das wird es, glaube ich, in der Form nicht geben.
Okay, also um das Stichwort mal aufzugreifen, es klingt jetzt auch nicht danach, als sei die Partei auf einmal befriedet, sondern es ist noch ein Konfliktpunkt sozusagen auch öffentlich dazugekommen. Was wir in den letzten Monaten verstärkt ja mitbekommen haben, war der Kurs, um den da gerungen wurde in Sachen Corona. Natürlich jetzt auch gerade in Zeiten des russischen Angriffskriegs, da macht der Linken ihre traditionelle Nähe, möchte ich es mal nennen, zu Russland Probleme. Also da steht die Sozialdemokratie in Deutschland nicht alleine mit da. Ist da denn bei diesem Punkt, der ja doch gerade viele beschäftigt, ist da eine Kurskorrektur absehbar?
Naja, de facto gibt es eine Kurskorrektur, zumindest wenn man die offiziellen Verlautbarungen sich anguckt, nur tragen die eben nicht alle mit. Mhm. Nur speziell diese antiimperialistische Linke aus dem Westen, da gab es ja diese Erklärung von Sarah Wagenknecht und Co. Zum Angriffskrieg Russlands, wo dann wieder die NATO so für verantwortlich gemacht wurde etc. Ja, de facto hat man angekündigt, auf dem Parteitag im Juni wird es einen Leitantrag zur Außenpolitik geben. Dem Vernehmen nach soll das Verhältnis der Linken zu autoritären Staaten mal glatt ziehen. Also dass die Linke eben nicht nur gegen amerikanischen Imperialismus ist, in Anführungszeichen, sondern auch gegen russischen Imperialismus. Dass man eben bei Menschenrechtsverstößen nicht irgendwie immer nur sagt, oh Erdogan, guck, was er wieder gemacht hat, sondern eben auch bei China genau hinguckt. Ja, und da gibt es natürlich einige heilige Kühe, die damit zusammenhängen. Es ist ja nicht nur Russland, es ist Venezuela, es ist Kuba. Also das ist schon wird ein spannender Parteitag in dem Sinne, dass es da wirklich um so Grundsatzfragen geht, wie kann man sich da als Partei glaubwürdig aufstellen. Aber gleichzeitig ist natürlich Papier und ein Leitantrag geduldig und dann wird man sehen, wie es sich dann in den Monaten danach entwickelt oder wirklich weiter die Linke sehr vielstimmig ist und aus dieser alten außenpolitischen Haltung vor allem gegen die USA und für Russland rauskommt.
Eine These, die ja jetzt der Bundessprecher der Linksjugend aufgestellt hat, ist, dass all diese Probleme irgendwo miteinander zusammenhängen. Also jetzt im Kontext von Linke MeToo hat er eben auch die Russlandpolitik der Partei unter anderem genannt. Also dass es da eben Parteistrukturen gibt, die das so befördern. Teilst du die These? Ist da was dran?
Nein, ich glaube, es ist ja. Also ich glaube, es ist vor allem ein Generationenkonflikt, den man sieht, schon seit der Bundestagswahl. Ne? Also man muss sagen, die Linksjugend ist frustriert, weil sich eben nichts ändert in der Partei, weil eben die Dietmar Bartsch weiter im Amt sind, weil die Sarah Wagenknechts der Partei weiter in der Nase drehen und weil man sich eben nicht dazu schließt, sich zu modernisieren, zum Beispiel das Ökologische auf eine ähnliche Stufe wie das Soziale zu stellen. Also das ist in diesem ganzen Kontext natürlich auch wie jetzt die Linksjugend verbal da sehr extrem gegen den Vorstand und die Partei schießt, spielt das auch eine Rolle. Das ist natürlich nicht die einzige Motivation dafür, aber es ist natürlich so ein bisschen die Hintergrundstaffage für alles. Mhm. Insgesamt geht es darum tatsächlich, dass man bei den Jungen, und das sehen teilweise auch die Älteren in der Partei so, dass man einfach sieht, dass die Linke in dieser Form, wie sie im Moment arbeitet, einfach reformunfähig ist, weil sie ganz viele Konflikte so weit verschleppt hat, dass sie jetzt eigentlich ja, mehr oder weniger unlösbar erscheinen und dass es im Moment auch niemanden gibt in der Partei, der diese Konflikte irgendwie lösen könnte.
Ja, schwierig, aber wenn wir da auf Wahlen schauen, dann stehen ja bis zum Sommer immerhin noch zwei an und mit dem, was da bei der Bundestagswahl und im Saarland und so auch an Schlappen eingefahren würde, was ist denn da deine Prognose? Wie tief geht es da noch bergab oder geht es auch irgendwann mal wieder nach oben mit der Linken?
Naja, bei den Landtagswahlen, die jetzt kommen, ist nichts zu erwarten. Man kommt wahrscheinlich nicht mal auf 2,5% in Nordrhein-Westfalen. Was bitter ist, weil Nordrhein-Westfalen ist inzwischen der größte Landesverband. Jetzt haben wir 2023 Wahlen in Hessen. Wir reden ja die ganze Zeit über den Ausgangspunkt, nämlich Hessischer Landesverband. Das wird da natürlich auch wahrgenommen. Und das sind eigentlich die einzigen beiden Flächenländer gewesen, in denen sich die Linke wirklich im Westen etabliert hatte. Und ja, wenn man sich das anguckt, ist das natürlich sehr, sehr wenig. Und auch wenn man sich anguckt, wie man auf Bundesebene die Konflikte nicht eingehegt bekommt, wie man ohne Kraftzentrum agiert, wie man ja de facto dann immer wieder Nebengeräusche hat, Stichwort Sarah Wagenknecht, Stichwort Austritt aus Kalafontaine, das wird sehr, sehr schwierig. Die Linke hat noch ein bisschen Zeit, aber sie müssen jetzt eigentlich schon die Weichen stellen für die nächsten Bundestagswahlen im Jahr 2025, weil sonst könnte es wirklich sein, dass man eben nicht mehr diese drei Direktmandate kriegt, aber auch weiterhin unter 5% ist.
Wirklich schwierige Weltlage gerade, die wir hier dann auch im Podcast abbilden müssen, sucht man sich ja wirklich nicht aus. Und da muss ich auch persönlich sagen, und ja, wo, wenn nicht hier im Podcast, darf man vielleicht auch mal ein bisschen persönlich werden. Besonders wenn es um die Situation der Kinder geht, dann geht mir das auch echt zu Herzen. Ist ein sehr schwieriges Thema in dem Kontext. Zumal ich vielleicht da jetzt sogar noch mal ein bisschen anders drauf schaue, wo ich selbst so einen kleinen Zwerg zu Hause habe. Der hat mich übrigens auch die letzten Monate auf Trab gehalten, vom Podcasten abgehalten, wenn man so möchte. Jetzt darf ich aber wieder in den Funk, wieder podcasten und das finde ich ziemlich gut, ehrlich gesagt. Deshalb sage ich auch mal direkt bis morgen. Tschüss und danke fürs Hinhören.